Mike mit Adi.
Endlich zurück aus einer längeren Winterpause und damit hallo zu Mike mit AI. Ich bin Mike Nöcker und in dieser Folge begebe ich mich gemeinsam mit euch auf Reisen. Ich besuche nämlich Jan Spielmann. Er ist der Geschäftsführer des TSG Research Labs, einer gemeinnützigen Forschungsanstalt, ins Leben gerufen von der TSG Hoffenheim. Und mit ihm rede ich natürlich über Daten, über Forschung und Entwicklung und die Frage, wie man damit Profis, aber eben auch den Nachwuchs im Fußball besser machen kann. Am Ende dieser Folge starten wir unser Meisterschaftsbarometer und verraten euch, wer in der Simulation der Saison am Ende aufsteigt, absteigt, wer sich für die Champions League qualifiziert und wer deutscher Meister wird. Und zuvor widmen wir uns dem aktuellen Geschehen. Keine Mannschaft wird aktuell so heiß diskutiert wie die Bayern. Thomas Tuchel verlässt den Club zum Saisonende und wir begeben uns jetzt mal auf Fehlersuche und das mit dem CTO von Player, Tim Schröder. Schön, dass du wieder da bist, Tim.
Hallo Mike, ich freue mich, einmal wieder bei dir zu sein.
Sehr schön. Ich freue mich auch, dass du da bist, vor allen Dingen, dass du mir sehr, sehr wichtige Fragen beantworten kannst und natürlich uns allen vor allem. Und das Monster-Mega-Thema seit Wochen mittlerweile ist natürlich der Zustand vom FC Bayern München. Mal ganz spontan gefragt, wer trägt die Schuld an der Misere der Bayern? Der Kader oder der Trainer?
Es kommt darauf an, würde ich sagen. Ich habe mir das mal in den Daten angesehen. Der Kader als solcher ist in der Bundesliga mit Abstand, mit großem Abstand der beste Kader. Da ist eine Riesenlücke zum nächsten Verein. Daran kann es eigentlich nicht liegen. Dann würde man vermuten, psychologische Probleme, taktische Fehler, Fragezeichen. Ich habe mir mal angeschaut im Detail, wie der Kader von den Bayern verteilt ist. Sind da ganz viele Spitzenleute oder ist das eher ein Kader, der in der Breite viel besser ist als bei anderen Bundesliga-Vereinen? Das ist ganz spannend. In den aktuellen Top 100 der weltweiten Spieler unserer globalen Rangliste gibt es keinen Bayern-Spieler im Augenblick, aber drei andere Bundesliga-Spieler. Das finde ich schon mal interessant, dass diese Spitze von Bayern im Augenblick wohl nicht bedient wird. In den Top 200 der besten Spieler der Welt habe ich im Augenblick drei Bayern-Spieler, drei Stuttgart-Spieler, einen von Leverkusen und einen von Dortmund. Bayern ist also oben noch dran, aber auch im Bundesliga-Vergleich nicht ganz, ganz vorne bei den Spitzenkräften, hat in der Breite, aber das ist dann der Umkehrschluss, einen exzellenten Kader. Und der erklärt überhaupt nicht die sportliche Performance. Deshalb würde ich die Schwierigkeiten eher woanders sehen, um es mal diplomatisch zu sagen.
Du musst uns natürlich gleich noch verraten, wer die drei Spieler in der Top 100 sind. Aber nochmal zurück zum FC Bayern und zum Kader. Wir erinnern uns an die Diskussion. Bereits zu Beginn der Saison hatte Thomas Tuchel ja Verstärkung, insbesondere auf der Sechserposition gefordert, teilweise auch auf Außen, also mehr in den defensiven Bereichen der Mannschaft. Im Holding Six war das große Ding, was plötzlich jeder Fußballfan rauf und runter definieren konnte. Sind diese Schwächen, die Tuchel damals am Anfang der Saison angemerkt hat, in den Daten auch ablesbar?
Wir hatten uns das, glaube ich, in der Pilotfolge im Juli angesehen und hatten da Tuchels Einschätzung bestätigt. Ich habe mir die alten Daten nochmal angesehen. In der Tat war es damals so, nach den Player-Daten, dass der FC Bayern eher ein Problem im Abwehrbereich hat, sowohl im zentralen Abwehrbereich als auch außen und insbesondere auf einer Position, die nennen wir Anker-Position. Das ist praktisch eine Six, ein Sechser, eine Art Abräumer vor der Abwehr. Da hätte ein Spieler, der gut ist, am meisten Unterschied gemacht für die Bayern. Jetzt kann man diskutieren, ist Kimmich so ein Sechser, ist er eher ein Achter? Wenn ich das richtig erinnere, sieht er sich als Sechser, Tuchel aber ihn nicht als Sechser. Und der klassische Sechser, also der beste Anker, den wir in der Datenbank haben, das ist im letzten Sommer gewesen, wie heute Tchouaméni von Real Madrid. Und wenn ich mich richtig erinnere, war der auch auf der Tuchel-Wunschliste. Der spielt jetzt allerdings immer noch bei Real Madrid und nicht bei den Bayern. Insofern, ja, es gab ein Abwehrproblem und wir sehen das immer noch so, dass es in der Abwehr, im defensiven Spielaufbau die größten relativen Defizite bei den Bayern gibt.
Gibt es weitere Positionen, auf denen der FC Bayern nicht optimal aufgestellt ist?
In der Offensive sehen wir das nicht. Wenn ich nochmal in die Abwehr konkret reinschaue, da gibt es im Augenblick De Ligt als Innenverteidiger. Das ist aber ein einsamer Leuchtturm laut den Daten, der da allein die Stellung halten muss mit seinem Score. Und wenn da noch jemand dazukäme auf einem ähnlichen Niveau, dann würde der FC Bayern deutlich profitieren.
Unterstützt das eigentlich die These, die wir ja auch am Anfang der Saison hatten, dass die 100 Millionen für Harry Kane eigentlich sinnvoller hätten eingesetzt werden müssen oder eingesetzt werden können?
Ich würde das jetzt mal als eine rhetorische Frage verstehen, lieber Mike. Ja, das unterstützt diese These. Wir hatten im Sommer ja prognostiziert, dass Harry Kane den FC Bayern jedenfalls in der Bundesliga nicht stärker machen würde. Nun hat er 25 Tore geschossen, das ist beeindruckend. Aber ich verweise auf die Saison 22/23, als Lewandowski dem FC Bayern fehlte und sie am Ende der Saison trotzdem 92 Tore in der Liga geschossen hatten, nur 5 weniger als in der Vorsaison, wo er noch dabei war. Ich habe heute Morgen mal eine aktuelle Saisonsimulation durchlaufen lassen. Was passiert denn mit dem FC Bayern, wenn Harry Kane fehlt? Und siehe da, die Tordifferenz verändert sich nicht über die Gesamtsaison. Deshalb sagt Player nach wie vor, Harry Kane braucht es nicht für die Bundesliga.
Datenmäßig, sportlich, in der Marketingbetrachtung und natürlich auch in der Sichtweise, dass er natürlich eine Strahlkraft hat, ist ja logisch, das ist eine ganz andere Bewertung, aber die lässt sich natürlich nicht an Daten ermessen. Das lässt sich wahrscheinlich an Verkaufserlösen oder Ähnlichem bei Trikots und so weiter ermessen. Wenn wir schon bei der Saisonsimulation sind, wird der FC Bayern München am Ende der Saison nach wie vor noch deutscher Meister? Das wurde er nämlich in den letzten Malen, in denen wir uns eine Saisonsimulation angeguckt haben.
Ja, da war die Saison aber auch noch jünger. Wir haben uns das intern angesehen. Wir haben alle uns zur Verfügung stehenden Rechenkapazitäten auf dieses Problem gesetzt und haben uns das Restprogramm der Bundesliga angesehen und die Saisonsimulation sagt, mit Stand heute, das heißt nach dem letzten Spieltag, wird der FC Bayern nicht deutscher Meister, sondern Bayer Leverkusen. Der FC Bayern dann auf Platz 2 und die Simulation sagt 4 Punkte Abstand zu Bayer Leverkusen im Moment.
Ungefähr in der Liga, in der sie, nee, jetzt sind sie 8 Punkte, ne? Also das heißt, sie holen ein bisschen auf, aber ja. Es reicht ja am Ende nicht, um deutscher Meister zu werden. Interessant. Wir kommen auf jeden Fall am Ende, das kann ich schon mal spoilern, am Ende nochmal zur Saisonübersicht in den verschiedenen anderen Bereichen. Wer steigt ab? Wer wird deutscher Meister? Haben wir gerade schon geklärt. Aber wer qualifiziert sich beispielsweise für die Champions League? Und wie sieht es in der zweiten Liga aus? Das machen wir am Ende der Sendung. Interessant sicherlich auch noch die Frage, und da kommen wir, das ist so ein bisschen das Erling Haaland-Ding, ne? Also unterm Strich hat Erling Haaland Manchester City nicht besser gemacht, weil sie weniger Tore geschossen haben und mehr kassiert haben. Aber er ist natürlich der große Unterschiedsspieler gewesen, um die Champions League zu gewinnen. Deshalb mal sozusagen von dieser ganzen Kaderproblematik kommend und mit Harry Kane, wo steht denn der FC Bayern eigentlich aktuell im europäischen Vergleich?
Das ist ebenfalls sehr spannend. Wir haben ja für jedes Team einen Teamscore, der sich aus den Scores der Spieler zusammensetzt. Und in der Regel nehmen wir den Score der Spieler, der nach Einsatzminuten gewichtet ist, damit die Stammspieler eben auch stärker berücksichtigt werden. Und da steht der FC Bayern europaweit im Augenblick auf Platz 11. Das war schon mal besser. Das ist immer noch eine Top-Platzierung. Es gibt sehr viele gute Vereine. Aber nicht in den Top 10 zu sein, ist, glaube ich, nicht der Anspruch des FC Bayern. Und wir haben 3 spanische Vereine davor und 7 englische. Das bedeutet, französische, italienische Vereine muss der FC Bayern nicht fürchten, die spanischen und englischen aber schon.
Und das heißt an der Spitze wahrscheinlich City und Real, ne? Würde ich jetzt mal tippen.
An der Spitze haben wir den FC Liverpool mit einigem Abstand vor Man City und relativ dicht danach Real Madrid.
Ach, interessant. Sehr interessant sogar. Auch mit Blick natürlich auf die Champions League. Du musst uns einmal kurz noch verraten, wer die 3 Spieler aus der Bundesliga in den Top 100 waren.
Rate mal.
Die spielen nicht bei Bayern, dann spielen sie alle bei Bayer Leverkusen.
Nein, einer spielt bei Bayer Leverkusen von den 3.
Okay.
Das ist ganz spannend.
Gyarassi
ist dabei, richtig. Wer ist denn von Leverkusen dabei?
Boniface.
Ja.
Und einer noch, auch bei Stuttgart oder bei einem anderen Verein?
Auch bei Stuttgart, interessanterweise. Dann ist es offensichtlich, wer es sein muss.
Undav.
Ja, der hat sich so hochgearbeitet. Also wir sehen Undav im Augenblick vor Guirassy und Boniface zwischen den beiden. Aber die drei Bundesligaspieler sehen wir im Augenblick in den globalen Top 100. Und das ist sozusagen eine neue Entwicklung. Das war längere Zeit nicht so. Vor allem eben, dass der FC Bayern dann niemanden hat in den Top 100.
Das heißt, Dennis Undav ist aktuell der beste Spieler der Bundesliga?
Korrekt.
Interessant. Und die Bayern-Spieler in den Top 200?
Willst du auch da raten oder wollen wir es abkürzen?
Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Kane?
Nein. Interessanterweise. Kane nicht in den globalen Top 200 bei uns.
Was haben wir noch? Kimmich, Musiala. De Ligt.
Nein, Musiala auch nicht. Aber Kimmich, stimmt. Kimmich ist dabei. Wer ist denn gerade in Form bei den Bayern?
Niemand.
Okay, ja. Ich kürze es ab. Wir haben noch Coman und Sané.
Leroy Sané.
Ja. Ja.
Ja, okay. Okay, super. Sehr gut. Okay, letzte Frage und dann entlasse ich dich. Weil das Topspiel ja anspielt und die Bayern jetzt dreimal hintereinander verloren haben, am Wochenende geht es gegen RB Leipzig. Wie sollte der FC Bayern spielen, um das Topspiel gegen RB Leipzig zu gewinnen?
Also, die Player-KI hat gerechnet und sagt, der FC Bayern kann dieses Spiel gewinnen. Die beste Tordifferenz, die rauskommt bei den Startaufstellungen, ist plus 0,61. Das heißt, ein Torunterschied, wenn ideal aufgestellt wird und nicht sonstige Schwierigkeiten einen Strich durch die Rechnung machen. Wir sagen, der FC Bayern sollte in einem 3-4-3-System spielen. Also ein bisschen anders als in den vergangenen Wochen. Player sieht Manuel Neuer im Tor, keine Überraschung. In der Abwehrkette sehen wir Davis, der kann vermutlich wieder spielen, sagt das Internet, De Ligt und Kim. Wir sehen im Mittelfeld Goretzka, Kimmich, Musiala und Gnabry und im Angriff Sané, Tell und Kane. Das sind relativ viele Veränderungen zur letzten Startaufstellung, wenn ich das richtig sehe. Mit der aus dem Bochum-Spiel konnte Player nicht so richtig viel anfangen, hat sie also als deutlich suboptimal bezeichnet.
So, aber das haben wir auf jeden Fall geklärt. Wir wissen jetzt, wie die Bayern spielen und dass sie, wenn sie so spielen und wenn sie sich an deine Empfehlung halten, das Spiel gegen RB Leipzig auch gewinnen. Mal gucken, wie sie tatsächlich auflaufen. Dir erstmal vielen Dank. Wie gesagt, Saison-Simulation und Ergebnisse machen wir gleich im Anschluss. Denn jetzt begebe ich mich mal auf die Reise und zwar an möglicherweise den Ort, wo Fußball und Daten ja so ein bisschen etwas ist wie die DNA, nämlich ein SAP-Gründer kümmert sich um einen Fußballverein. Das muss natürlich auch was mit Daten zu tun haben. Deswegen jetzt mein kleiner Ausflug zur TSG Hoffenheim. Und jetzt befinden wir uns im TSG Research Lab. Wir haben den Geschäftsführer hier, Jan Spielmann. Schön, dass du da bist.
Ja, danke fürs Interesse.
Jan, erklär mir mal oder erklär uns mal, wo genau wir hier eigentlich sind.
Ja, hier in den Räumlichkeiten des TSG Research Labs befindet sich eigentlich direkt nebendran der sogenannte Interactive Data Space der SAP. Das ist eine Art Kooperationsprojekt der TSG und ihrem Hauptsponsor der SAP. Hier werden mehr oder weniger Daten visualisiert, verstehbar gemacht, würde ich es vielleicht beschreiben, dass man aus diesen riesen Datenmengen, die so im Fußball entstehen, die richtigen Schlüsse zieht. Genau, haben wir hier diesen Raum, um Daten zu visualisieren.
Daten, die reine Spieldaten sind oder die letztlich alles sind, was ihr so rund um Spieler messen könnt?
Genau, also ein sehr holistischer Ansatz, würde ich sagen. Das sind Daten, die einerseits in-house entstehen. Das kann jetzt sein, eine sportmedizinische Untersuchung der Profis. Das kann aber auch sein, leistungsdiagnostische Werte, Monitoring-Werte. Zum Beispiel müssen die Spieler jeden Tag ausfüllen, wie sie sich denn fühlen, wie sie geschlafen haben, wie ihr mentaler und physiologischer Status ist. Das sind natürlich aber auch Daten anderer Anbieter. Scouting-Daten, Event-Daten, Match-Daten, die eher vom Spieltag kommen.
Ist ja so ein bisschen das, was Player auch macht, ne? Also möglichst viele Daten zu haben, um daraus Erkenntnisse für die Zukunft zu gewinnen.
Ich würde es genau so auch beschreiben. Also wir wären, glaube ich, blöd als modern denkender Verein, irgendetwas nicht zu beachten oder irgendeine Information nicht in unsere Entscheidungsprozesse mit einfließen zu lassen. Also kann man das schon so sehen.
Ist das so ein Stück weit auch, also ich meine, dieser Verein hat eine Nähe zur SAP logischerweise. Und ich nehme mal an, in der Gründung oder in der Phase, als die TSG Hoffenheim eben professionalisiert wurde, unterstützt wurde durch Dietmar Hopp, ist insbesondere auch das Thema Daten, Technik, Computer etc. mit eingeflossen in den Aufbau dieses Vereins?
Würde ich definitiv so bejahen. Also ich kann natürlich für die Zeit ab 2015 sprechen, weil seitdem bin ich bei der TSG. Aber dieser Vibe, diese Datenaffinität, dieses modern Denkende, einfach Neudenkende war, glaube ich, schon immer Teil der DNA der TSG. Und den findet man natürlich heute noch genauso wie bei der Gründung sozusagen oder dem Aufstieg der TSG durch die Ligen von damals immer noch wieder.
Jetzt können wir ja gleich ketzerisch fragen, wenn ihr so viele Daten habt, warum wart ihr dann noch nicht deutscher Meister? Warum spielt ihr nicht jedes Jahr in der Champions League? Warum habt es sogar Phasen gegeben, wo ihr gegen den Abstieg gespielt habt?
Ich glaube, da muss man ganz offen eingestehen, hier spielen nicht Maschinen gegen Maschinen, die man irgendwie programmieren kann, sondern da ist natürlich sehr, sehr viel noch drumherum. Das sind Menschen, das sind Organismen, die da gegeneinander spielen und die sind ganz normal Schwankungen unterlegen. Das ist auch das, was das Fußballspiel so interessant macht, dass man eben nicht berechnen kann, zumindest nicht 100% genau, welche Mannschaft denn jetzt genau wie gegen eine andere Mannschaft spielt. Und da müssen wir auch ganz klar sagen, es gibt hier kleinere Player, es gibt größere Player auf dem Markt und da muss man natürlich schon irgendwie einen Mittelweg finden, wo man sich selber verortet und dementsprechend das Beste rausholen.
Wir sind ja gerade im Vorfeld zu diesem Interview ein bisschen hier durch das Research Lab gegangen. Der ein oder andere hat sicherlich schon mal mitbekommen, dass hier in Hoffenheim der erste Football Naut gestanden hat, das seit vielen, vielen Jahren, ich glaube 10, 15 Jahre ist es her, dass der hier installiert worden ist. Was gibt's noch, was habt ihr noch entwickelt, um ja, vielleicht ein Stück weit auch den Sport, den Fußball, den Fußballer, die Fußballerin ein bisschen, ich sage jetzt mal, transparenter zu machen.
Ja, kleine Korrektur, hier stand nicht der erste, sondern der zweite Football Naut. Also der erste war leider bei den Kollegen in Dortmund. Das gönnen wir ihnen aber auch herzlich. Der Football Naut wurde 2013 hier gebaut und seit 2014 ist er hier eigentlich im Trainings- und Diagnostikbetrieb. Und es war tatsächlich so ein Meilenstein, dass man hier einen Fußballkäfig, eine Fußballmaschine installiert hat, um Spieler besser zu machen, aber auch genauer analysieren zu können. Und das hat so eine richtige Welle losgetreten, dass man eben sagt, hey, wir wollen es eben nicht nur in fußballtechnischer Hinsicht machen, sondern da gibt es natürlich auch sehr, sehr viel mehr. Das heißt, wir erheben jetzt eben auch standardisiert Daten im medizinisch-physiologischen Bereich, wo ich sagen würde, das ist jetzt nicht wirklich was Neues, aber den Umfang und die Standardisierung, wie wir es machen, das ist natürlich was Neues. Wir gehen aber bis eben dahin, dass wir auch sozusagen in den Kopf reinschauen. Also wir interessieren uns sehr, sehr stark dafür, wie die Jungs und die Mädels so ticken, was ihre Eigenheiten sind, warum sie überhaupt Sport treiben und wie man sie vielleicht triggern kann, um noch so das letzte Prozent Pünktchen rauszuholen.
Das ist eine interessante Perspektive, weil viele ja möglicherweise auch davon ausgehen, dass da auch so eine, also wenn man es negativ betrachten würde, so eine Art Selektion stattfinden könnte. Ich gucke dir, übertrieben gesagt, in den Kopf. Ich sehe, du bist in der einen oder anderen Art und Weise nicht entscheidungsstark genug oder nicht resilient genug, um Profi-Fußballer zu werden. Also schiebe ich dich quasi aus diesem System raus. Spiel doch irgendwo bei deinem Dorfverein weiter in der Kreisklasse.
So könnte man es verstehen. Wir haben da aber eigentlich einen anderen Ansatz, weil wir wissen ja, dass die Jungs und Mädels, die jetzt bei uns sind, beziehungsweise auch vielleicht durch Scouting-Prozesse hier vorstellig werden, dass die ja kicken können. Ansonsten würden sie uns ja gar nicht auffallen. Also einfach durch gute Spiel- und Trainingsleistung vielleicht einen anderen Verein. Unsere Idee ist eher, wenn sie denn dann hier sind, dass wir eine breit gefächerte Diagnostik haben, um Stärken-Schwächen-Profile zu erstellen, um sie dann eben individuell zu ihrer Potenzialentfaltung zu bringen und dementsprechend halt da abzuholen, wo sie sind und dann eben einen Weg aufzuzeigen, hey, da könntest du noch hinkommen, wenn du an dem oder dem Baustein etwas feilst.
Und das funktioniert konkret wie? Also mal angenommen, na, bleiben wir mal beim Thema Entscheidung. Ich habe das Gefühl, der und der Spieler, der muss sozusagen schneller entscheiden oder mutiger entscheiden. Wie macht ihr das dann?
Ja, also konkret gibt es feste Diagnostiktermine im Jahr, die sich jeder Spieler von der U12 bis hoch zu den Profis, männlich, weiblicher Bereich, stellen muss. Und da erheben wir eben möglichst viel. Und jetzt im Bereich der Kognition, Entscheidungsfindung, gibt es eben computergestützte Messverfahren. Die sind sehr, sehr anerkannt, sehr, sehr etabliert, wenn man sie denn kennt und auch nutzt. Und die spucken ein Ergebnis aus. Also kann der das? Hat er diese Fähigkeit? Und wenn nein, wie müssen wir ihn denn dann fördern, dass das eben auf dem Platz ihn nicht behindert?
Und dafür gibt es Dinge, die ihr hier gebaut habt, oder?
Genau, also ich würde es zweigeteilt sehen. Einmal gibt es natürlich solche Dinge auch auf dem Markt, die man kaufen kann, die vielleicht auch eine gewisse Norm mitliefern. Also was ist jetzt gut oder was ist jetzt schlecht? Wenn man sich damit aber beschäftigt, ist es ganz, ganz oft so, dass diese Tools nicht für den Fußball gebaut sind, sondern vielleicht für andere Kontexte, für die Wirtschaft, für andere Sportarten, wie auch immer. Das heißt, man kommt eigentlich nicht drum rum, möglichst schnell eigene Tools zu entwickeln. Und ein solches Tool ist sicherlich die, ging damals ein bisschen durch die Presse. Das war ein Tool, was wir zusammen mit der SAP entwickelt haben, die sogenannte Helix. Da haben wir so eine Art Virtual Reality Brille gebaut, nur ohne eben die Brille, also wo man sich frei und in diesem digitalen Raum bewegen konnte. Und die haben wir jetzt vor 3-4 Jahren erweitert auf eine 360-Grad-Lösung. Also man betritt da wirklich einen 360-Grad-Raum, wie so eine Art, ja, Rundum-Kino, wo man dann verschiedenste Szenarien nachbauen kann, um Fußballer, Fußballerinnen, andere Sportler, Sportlerinnen zu vermessen und natürlich auch zu trainieren.
Also ich habe ja den Vorteil, dass ich gerade eben dank deiner Einführung da drin gestanden habe. Man steht da richtig auf dem Platz, ne? Also das ist ein, also man sieht, dass es ein virtuelles Stadion ist, logischerweise, aber es ist ein reales Stadion. Ich bin quasi oder kann quasi in diesem 360-Grad-Umfeld ein realer Spieler sein, um dann eben kognitive Dinge zu erlernen, zu verbessern, Skills zu verbessern.
Genau, also man kann sich das so vorstellen, es passiert beispielsweise ein Fehler Samstag 15.40 Uhr auf dem Platz und dieses Szenario kann ich in diese Helix wieder rein transferieren. Das heißt, ich kann die Spieler da drin visualisieren, mich nochmal in diese Situation reinbegeben, um eben daraus zu lernen. Also wie so eine Art neuartige Videoanalyse, die nicht über Fernsehbilder aus der Vogelperspektive funktioniert, sondern wirklich aus der Spielerperspektive an sich. Und das ist jetzt sozusagen unser neuestes Projekt, da einen neuen Schritt zu gehen, was wir schon als heiligen Gral der Spielervorbereitung erachten, weil das eben sehr, sehr schwierig ist, vielleicht auch für jüngere Spieler, diesen Speed auf dem Platz von so einem Bundesligaspiel nachzuempfinden. Und dementsprechend kann er sich dann da reinbegeben, sich dem aussetzen und dadurch eben besser lernen.
Wie wird das angenommen? Also vielleicht auch der Fall, gestandene Profis wechseln zur TSG und kommen plötzlich in eine völlig neue Welt.
Definitiv. Am Anfang ist es eigentlich immer ein Wow-Effekt. Also die Zuhörer, die vielleicht schon mal eine Virtual Reality-Brille auf hatten, die kennen dieses Gefühl. Also es ist erstmal neu, es ist interessant. Da muss man aber ziemlich schnell zu dem Punkt kommen, keine Fehler zu machen. Weil so dieser erste Eindruck, wenn der mal versaut ist, ist es ziemlich schwierig, die Jungs wieder dahin zu kriegen, zu sagen, ja, ich mach das nochmal. Dementsprechend würde ich schon sagen, es ist immer ein Wow-Effekt da und dann ist es eigentlich an uns, so das Maximale rauszuholen. Man muss natürlich aber sagen, du warst es in der Lage, sozusagen einer der Ersten zu sein, der das überhaupt sieht, weil das ist ein Prototyp, der erst seit 4 Wochen läuft. Aber unser Ziel ist es schon und deswegen haben wir auch da so eine Art PhD, eine Doktorarbeit aufgelegt, die das Ganze evaluiert, in 3 Jahren so weit zu sein, dass man da wirklich Spielszenen per Knopfdruck sofort visualisieren kann und sofort sozusagen dem Spieler zeigt.
In 3 Jahren. Ist das, also wir reden ja von Spielern, die wahnsinnig gerne auch FIFA spielen, das, um ein altes Vorurteil jetzt hier über Fußballer wieder rauszuholen. Mhm. Die müssten doch eigentlich angefixt sein, oder? Das hat doch ein bisschen was von Gaming.
Auf jeden Fall. Das war auch immer so der Anspruch, das möglichst FIFA-nah zu gestalten, weil da catcht man die Jungs, vor allem die jüngeren Jungs. Unser Anspruch ist es natürlich aber, da drin etwas zu trainieren. Also Training bedeutet halt immer, das ist auch anstrengend. Die müssen da die Birne richtig einschalten. Das ist nicht nur ein Gedaddel, sondern vielleicht mit diesem Gamification-Ansatz wollen wir halt etwas Positives bewegen. Also würde ich eben schon sagen, ja, Gamification, ja, FIFA-mäßig, ja, die haben auch Bock drauf, aber definitiv ist es Training und Training ist leider auch immer sehr, sehr anstrengend.
Du hast eben, als wir hier rumgegangen sind, mehrfach gesagt, dass es Unmengen von Daten sind, die ihr sammelt. Kann man das irgendwie messbar machen, in eine Größe packen?
Ich habe ein paar Zahlen so im Kopf. Da geht es sicherlich in den Millionenbereich, was so ja, also Datenpunkte angeht. Beziffern kann ich es nicht wirklich, aber definitiv sind wir an einem Punkt, und ich glaube, da kann ich für jeden Bundesligisten sprechen, dass das ohne Visualisieren, ohne vielleicht Ansätze von AI, Deep Learning, wie man auch immer es nennt, diese Datenmenge uns erschlagen würde. Dementsprechend ist es halt sehr, sehr wichtig, da die richtigen Schlüsse draus zu ziehen.
Arbeitet ihr mit der AI schon?
Formen davon, würde ich schon sagen, ja. Also Vorteil natürlich von AI ist es, dass es sehr, sehr viele Arbeitsprozesse erleichtert, verschnellert. Also wenn ich jedes Mal einen Datenanalysten an irgendwie einen Datensatz vom letzten Spiel stecken müsste und der müsste mir händisch Spielsituationen ein- oder rausziehen, glaube ich, würde er eben wochenlang brauchen. Und AI ist halt natürlich schon der Vorteil, dass ich verschiedene Datenquellen mit dem gleichen Muster sozusagen untersuchen kann. Und ja, das wird definitiv genutzt. Kommt natürlich auch immer drauf an, und das möchte ich hier betonen, an die Datenqualität, die uns vorliegt. Also eine AI ist auch nur so gut, wie eben sozusagen die Grundlage und die Basis der AI geschaffen ist.
Das ist witzig, dass du das sagst, weil ganz oft wirft man immer der AI vor, dass sie nicht funktioniert. Meistens funktioniert die aber, und in der Tat ist es die Qualität der Daten. Kannst du ein bisschen beschreiben, inwieweit ihr tatsächlich Einfluss habt in den Profiablauf, also in den Ablauf der Bundesligamannschaft Hoffenheim?
Ja, also wir jetzt als Research Lab nicht wirklich, weil wir sind ein eigenständiges Unternehmen und wir versuchen eigentlich nur Daten abzugreifen, die richtigen Schlüsse draus zu ziehen und damit Forschung und Wissenschaft zu betreiben. Ich habe noch eine andere Aufgabe hier, und zwar bin ich für den Psychologiebereich zuständig, der TSG Hoffenheim, also der Spielbetriebs GmbH, der Muttergesellschaft. Und da würde ich schon sagen, wir haben schon einen sehr, sehr großen Einfluss, weil unsere Profiabteilung sehr, sehr interessiert ist, welche Daten man erheben kann, weil es eben Bausteine sind der Entscheidungsfindung. Also Rino derzeit ist da sehr, sehr interessiert daran, eben zu sagen, okay, welche Informationen kann ich abziehen, welche unterstützen mich in Entscheidungsprozessen, Trainingsgestaltung und so weiter und so fort. Und das nutzen sie sehr, sehr stark.
Rino ist der Trainer.
Rino ist der Trainer.
Sehr gut. Ja, manchmal kennt man ja nicht alle Spitznamen,
ja, genau.
Die so intern dann letztlich benutzt.
Noch besser ausgesprochen eigentlich amerikanisch Reno.
Ja, ja. Okay. Wie tief geht das? Also Scouting ist, glaube ich, mittlerweile gesetzt bei vielen, wenn nicht bei fast allen Vereinen. Da wird mit Daten gearbeitet, da wird möglicherweise an der einen oder anderen Stelle auch mit AI gearbeitet. Wir selbst haben ja so Sachen aus dem Prediction-Bereich, dass wir das Best Lineup entwickeln können oder die beste Formation, um gegen den nächsten Gegner erfolgreich spielen zu können. Wie tief geht ihr da schon?
Ja, also soweit würde ich nicht gehen, dass wir AI nutzen für eine Kaderaufstellung, weil ich glaube, da sind einfach die Datenmengen noch zu klein auf Vereinsebene. Das mag sich in Zukunft sicherlich ändern, aber aktuell noch nicht. Aber sie gibt uns eben einen Einblick in bestimmte Kaderzusammensetzungen zum Beispiel. Also, dass man eben sagt, gegen Gegner A sollten wir so oder so spielen, und dann ist das eine Grundlage für eine Diskussion. Also das heißt, die AI unterstützt uns wie sozusagen ein zusätzlicher Co-Trainer, der nebendran sitzt und sagt, habt ihr schon mal das bedacht? Und das wird dann sicherlich in Entscheidungsprozesse mit aufgenommen.
Also Entscheidungshilfe ist hier das Stichwort, ne?
Auf jeden Fall. Also so würde ich das sehen. Es ist aber auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also ich würde niemals sagen, ich ziehe diese Information aus der AI nicht oder eben aus anderen maschinellen Ansätzen, weil es eben eine sehr, sehr wichtige, möglichst auch objektive, ohne dass da irgendwie eine subjektive Meinung hinten dran hängt, nämlich eine AI, wie gesagt vorhin, sagt eben einfach nur, was lese ich aus den Daten raus und habt ihr das schon mal bedacht? Und lasst es doch vielleicht in eure Entscheidungsprozesse mit einfließen.
Gab es in deiner Erfahrung hier bei Hoffenheim schon mal einen Trainer, die gesagt haben, geh mir weg, ich will nichts mit dir zu tun haben?
Mit mir persönlich zum Glück nicht. Aber natürlich gibt es Trainertypen, die tendenziell diesem Thema eher offen stehen oder eher skeptisch sind. Wir versuchen sie dann auch zu überzeugen. Und als zweite Antwort würde ich sagen, wenn jemand nach Hoffenheim kommt, weiß er, was er hier vorfindet. Und dementsprechend, glücklicherweise in meiner Zeit, gab es jetzt niemanden, der sagt, das lehne ich komplett ab. Das gab es nicht.
Wenn jemand nach Hoffenheim kommt, weiß er, was ihn erwartet. Das gilt auch für Nachwuchsspieler. Lass uns ganz kurz nochmal über Daten und Nachwuchs auch reden. Ein Thema, das ich super spannend finde, weil ich immer das Gefühl habe, insbesondere in der Ausbildung unserer Talente, da könnte man schon das Ganze ein bisschen individualisieren. Gilt jetzt nicht nur für den Fußball, gilt auch für Schule und viele andere Bereiche. Aber ich habe schon manchmal das Gefühl, da wird sehr hart noch nach Schema F gearbeitet.
Würde ich auch so sagen. Es ist sehr, wie sagt der Datentechniker, vielleicht mittelwertsorientiert. Also wenn sich der Mittelwert irgendwie verbessert, dann haben wir doch irgendwie gesellschaftlich alles richtig gemacht. Das mag vielleicht so sein, aber für individuelle Höchstleistungen müssen wir natürlich die Talente auch individuell behandeln. Unser Ansatz ist da ganz klar, Diagnostik, Stärken, Schwächen, Profile, Potenziale herausfinden und dann eine individuelle Förderung. Also bei uns ist es eben nicht so, dass alle den gleichen Waldlauf machen, dass alle das gleiche Sprinttraining machen, sondern da gehen wir eben individuell nach Potenzialgruppen vor, um halt jedes Individuum individuell abzuholen.
Es gibt ja, glaube ich, irgendwie die Geschichte, dass einer in pro Jahrgang pro Bundesland es in die Bundesliga schafft, ne? Oder überhaupt in den Profifußball. So sinngemäß. Also das sind irgendwie, sagen wir jetzt mal 1%, 2% irgendwie schaffen es, der Rest wird aus dem System irgendwann wieder rausgespuckt. Wie ist das bei euch?
Bei uns weitaus höher. Das heißt, wir liegen da, wenn ich jetzt die neuesten Zahlen, glaube ich, richtig im Kopf habe, über 20% an Durchlässigkeit. Weil es natürlich aber auch unser Markenkern ist. Ich glaube, wir sind generell auch bei den jungen Talenten schon dafür bekannt, vor allem auf die Jugendarbeit zu setzen. Das war auch schon immer der große, große Gedanke von Dietmar Hopp, der hier reingekommen ist und hat eben nicht gesagt, ich setze alles nur auf die Profiabteilung, sondern die Entwicklung junger Talente ist mir wichtig. Und dementsprechend kann man das vielleicht auch an der Durchlässigkeit bei uns sehr, sehr gut ablesen.
Das hat sich ja mittlerweile auch weltweit rumgesprochen, dass hier wohl offensichtlich sehr effektiv und gut gearbeitet wird. Es gibt mittlerweile eine Kooperation mit COPPA in San Francisco. Kannst du da ein bisschen zu erzählen?
Ja, ganz genau. Eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Ein amerikanischer Investor hatte das Ziel, ein Riesenzentrum aufzubauen für Training und Diagnostik von jungen Fußballtalenten. So würde ich das vielleicht beschreiben. Und was macht man natürlich als Investor und auch mit diesem amerikanischen Geschäftssinn? Man guckt vielleicht dahin, wo man der Überzeugung ist, ja, die können das eigentlich schon ganz gut und versucht, von diesen Personen zu lernen. Und Mark Hall, so heißt dieser Investor aus dem Silicon Valley, ist dann eben in Europa, im europäischen Fußball, auf die Suche gegangen nach solch einem starken Partner und war dann, seiner Interpretation nach bei relativ vielen großen Clubs und hat eben gefragt, wer kann das? Und dann wurde er relativ häufig auf uns verwiesen und dadurch kam eben diese Kooperation zustande, dass wir jetzt sozusagen ihn dabei zu unterstützen, eine gute Diagnostik, ein gutes Training in Amerika durchzuführen.
Also das zeigt Expertise, ist auch ein Beleg dafür, vor allen Dingen, wenn das dann auch andere Vereine sozusagen als Visitenkarte in eure Richtung schieben. Wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft springen, und Forschung hat ja logischerweise auch immer was mit Entwicklung für die Zukunft zu tun. Was glaubst du, wie entwickelt sich der Fußball anhand seiner Möglichkeiten, die er heute hat? Sowohl was eure Diagnostik angeht, eure Daten angeht, als auch möglicherweise Technologien, die rechts und links von Vereinen im Moment gerade mithilfe von künstlicher Intelligenz entwickelt werden.
Also ich glaube, dass da unglaublich viel passieren wird. Das sieht man auch im Business-Bereich, also wie schnell AI-Prozesse verbessert hat. Das ist eigentlich auch eine Blaupause, wo sich der Fußball entwickeln wird und entwickeln muss, meiner Meinung fast nach. Es ist immer noch so ein bisschen natürlich die Stimmung im Fußballmarkt, AI vielleicht kritisch zu sehen oder vielleicht sogar abzulehnen. Das hat meines Erachtens nach aber den Ursprung, dass man es vielleicht einfach nicht versteht. Das heißt auch an uns, an die Personen, die im operativen Geschäft sind, wir müssen halt einfach auch da besser zu werden, zu verstehbar zu machen, Dinge zu erläutern, dass eben Leute, die unter hochgradigem Druck stehen, die richtigen Entscheidungen treffen müssen, dann auch sagen, ja, ich sehe das als einen Mehrwert an, das hilft mir in meinen Entscheidungsprozessen, dann können wir wahrscheinlich auch diese Barriere, solche neuen Technologien einfließen zu lassen in Profiklubs, auch etwas herabsenken.
Würdest du umgekehrt sagen, wenn man dich und dein Team hier mehr machen lassen würde, dir mehr Einfluss geben würde, auch auf bestimmte Entscheidungen im Profifußball, dass du durchaus in der Lage wärst, auch im Ergebnis sozusagen die TSG zu verbessern?
Soweit würde ich nicht gehen, weil der Austausch mit der Profiabteilung jetzt für meine Person oder auch Personen, die einen ähnlichen Verantwortungsbereich haben, ist sehr, sehr eng. Also natürlich gibt es Phasen in einer Saison, dass, ja, also letztes Jahr zum Beispiel, als wir natürlich gegen den Abstieg gespielt haben, da ist das natürlich schwer, sozusagen das aufrechtzuerhalten, weil es einfach andere Dinge gibt, die so sozusagen externe Faktoren sind, die diesen Prozess so ein bisschen behindern. Aber generell haben wir einen unglaublich guten Austausch. Jede Diagnostik wird eigentlich, egal mit welcher Mannschaft, direkt besprochen, um dann halt möglichst schnell auch aktiv werden zu können.
Spannendes Thema auf jeden Fall. Ich hätte wahnsinnig gerne Zugang zu euren Daten, um die mal mit unserem System irgendwie ein bisschen zu challengen und auch auszuarbeiten. Also wenn da irgendwann Interesse bestehen sollte.
Ich glaube, wir brauchen einfach mal ein gutes Versuchskaninchen und da wärst du doch die richtige Person, einfach sich mal messen zu lassen und dann können wir das ja gerne mal mit den Profis vergleichen, wie du da so stehst.
Ich glaube, dass ich da nicht besonders, du weißt schon, dass ich durfte zwar heute auf dem U23-Parkplatz parken, aber ich müsste eigentlich auf dem U50-Parkplatz parken, also insofern weiß ich nicht, ob ich da der richtige Ansprechpartner
bin. Lass es uns herausfinden.
Das machen wir auf jeden Fall. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, für den spannenden Einblick. Und bin mal sehr gespannt, wie sich das Thema hier noch weiterentwickelt. Ich glaube, wir beide haben davon eine Vorstellung, so eine grobe, du mehr als ich. Eine Sache noch, du hast gerade erwähnt, dass die Daten öffentlich sind. Mhm. Für wen?
Also für wen? Wir bereiten die Daten eben auf und publizieren sie. Ganz klassische Wissenschaft, würde ich sagen. Also wir sind auf sehr, sehr vielen Kongressen. Wir schreiben X-Paper. Wen das vielleicht interessiert, kann einfach mal auf die Homepage gehen des Research Labs unter tsg-researchlab.de. Da sind die alle gelistet. Die kann man sich runterladen und kann vielleicht sogar an dem ein oder anderen Projekt mitarbeiten, wenn denn da Interesse entsteht. Also wir sind da wirklich so eine Art, ja, Personengruppe, die diese Open-Door-Policy lebt, weil ich denke, das bringt uns alle vorwärts, wenn man da nicht die Türen zu, sondern eher aufmacht.
Geteiltes Wissen ist das ja immer so ein bisschen auch, ne? Sharing Community. Du selbst hast ja, glaube ich, deine Abschlussarbeit über den Footballnauten geschrieben. Mhm. So schnell kann man im Profifußball landen, oder?
Das war meine Eintrittskarte. Also tatsächlich, ich habe immer gedacht, ich müsste selber mal erste, zweite, dritte Liga gekickt haben. Tatsächlich hat es nicht ganz dafür gereicht, aber ich habe dann einen anderen Weg gefunden, weil ich vielleicht auch zu einem richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war und mit der Hilfe auch von damals, von Dietmar Hopp, mit der ganzen Rückendeckung des Clubs, mich hier verwirklichen durfte. Und ja, das würde ich schon so bejahen. Es gibt auch andere Wege, irgendwie im Fußballbusiness einzusteigen.
Sehr gut. Dann danke ich dir fürs Gespräch und für die spannenden Einblicke. Und bin sehr gespannt und wahrscheinlich viele andere auch, inwieweit sich die TSG noch entwickelt mit diesem großen Datenvorsprung, den sie möglicherweise vor anderen Vereinen haben.
Ja, vielen Dank für die interessanten Fragen und bis bald.
Bis bald.
So, zurück aus Hoffenheim habe ich noch ein super spannendes Meisterbarometer für euch. Habt ihr schon gehört, Bayer Leverkusen wird deutscher Meister aktuell mit 84 Punkten, 4 Punkte vor Bayern München. Das ist der Abstand auf Platz 2. Auf Platz 3 der VfB Stuttgart mit 10 Punkten dahinter, also mit 70 Punkten, 10 Punkte auf die Bayern. Und es gibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen, so wie im Moment eben auch in der Bundesliga-Tabelle zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund. Bei uns hat Leipzig im Moment gerade die Nase vorn mit 63 Punkten, 3 Punkte dahinter von Borussia Dortmund. Und dann gibt es einen wirklich weiten Abstand zu all denen, die danach kommen. Also Leipzig, Dortmund kümmern sich um die Champions League. Im Moment liegen sie 3 Punkte auseinander. Abstieg hart eingetütet für den ersten FC Köln. 22 Punkte, so sieht's aus. Damit 4 Punkte hinter Platz 17. Für uns im Moment aktuell Mainz 05. Und es gibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Relegationsplatz zwischen Darmstadt 98 und FC Augsburg. Aktuell bei uns 28 Punkte in der Addition, in der Saison-Simulation. Und da kann man natürlich im Moment genauso wenig voraussagen wie
wer den zweiten Platz in der zweiten Liga hinter dem FC St. Pauli dann machen wird. Also das kann man auf jeden Fall schon mal eintüten. Da kann man schon mal Astra als St. Pauli-Fan kalt stellen. 67 Punkte in der Addition. Dahinter aktuell der Hamburger Sportverein mit 56 Punkten und Holstein Kiel mit 54 Punkten. Das ist aber so eng, dass man aktuell wirklich nicht voraussagen kann, ob nun Holstein Kiel oder der Hamburger Sportverein den zweiten Platz belegen wird am Ende der Saison. Was man voraussagen kann, ist, dass diese beiden Vereine aktuell es unter sich ausmachen werden. In diesem Sinne, seid ihr jetzt aufgeklärt, wisst alles über Daten, wie man gegen Bayer Leverkusen als FC Bayern gewinnen kann, was die TSG Hoffenheim in Zukunft vorhat und wer deutscher Meister wird, wer die Champions League erreicht und wer den Gang in die zweite Liga antreten muss, respektive wer aufsteigt. Danke fürs Zuhören. Das hat Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch. Bis bald zu einer neuen Folge von Mike mit AI. Und das war wie immer an dieser Stelle und damit die Wünsche für ein fantastisches Wochenende. Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Mike mit AI.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.